Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben eine volle Folge, vor allem einen vollen Newsblock von Award-Kategorien und Award-Zeremonien bis hin zu ja, sehr großen Skandalen und Spielerstreiks und ja, Justizskandalen, möchte man fast sagen. Oskar, wie hast du als Spieler denn die in Anführungszeichen Anklage von Fred Kersee wahrgenommen?
Ja, so, vielleicht mal was anderem anzufangen. Es war ziemlich lustig, weil wir hatten ja, glaube ich, vor zwei Folgen oder einer Folge noch über Streiks in Frankreich gesprochen. Da hatte ich ja auch erwähnt, dass bei Proval eigentlich Streiks immer angedroht werden, aber nie wirklich durchgezogen werden. Und ich wurde diese Woche eines Besseren belehrt. Anscheinend, ja doch. Ja, Fred Kersee, worum geht's da? Der Kapitän von Montauban. Die dritte Reihe hatte sich in einem Interview, ja, muss man schon sagen, unnötigerweise abfallend dem französischen Nationalmannschaftstrainer gegenüber geäußert. Meint, das wäre der schlechteste Mensch, den er je getroffen hätte. So sinngemäß. Oder auch, glaube ich, wirklich beleidigt. Und ja. Ja, muss jetzt zur Disziplin Kommission muss da antreten und wird möglicherweise dann auch mit einem Spielsperre belegt. Ist das ja, so richtig zusammengefasst, also Marc?
Also ich meine, er hat ihn schon, also ich glaube, seine Aussage war, er war zu dem, also das war zu seiner Zeit, als er noch in Montpellier war und da hat er, glaube ich, hat er gesagt, der Fabien Galthié der beste Trainer, den er je hatte, gleichzeitig aber auch das größte Stück Exkrement auf diesem Planeten. Also eigentlich ist es nur eine halbe Beleidigung, aber ja, relativ wild, dass der Verein hatte ihn vorsorglich nicht für das Spiel gegen Montpellier eingeplant, was ich ein wenig überraschend fand. Und ja, jetzt ist er, soll er in der kommenden Woche, am 8. Oktober, glaube ich, ist die Anhörung geplant. Aber die, ich weiß nicht, wie man es nennt, die Staatsanwälte des französischen Rugbys fordern in Anführungszeichen die Höchststrafe. Also ihm wird, sie drohen quasi mit dem Entzug seiner Lizenz, also dass er nochmal weiter Rugby spielen dürfte in Frankreich, für respektloses Verhalten im höchsten Maße, irgendwie sowas in die Richtung war die Formulierung. Ich meine, natürlich ist seine Aussage, muss man sie treffen? Nein. Ach, man kann auch sagen, es ist ein offenes Geheimnis. Wir haben ja auch hier drüber gesprochen, dass er sicherlich nicht der Einzige ist, der diese Aussage je getätigt hat. Aber muss man sie als Kapitän eines frisch gebackenen Erstligisten in einem Interview äußern? Nein, natürlich nicht. Ist es drüber? Ja, natürlich. Aber sind wir wirklich an einem Punkt, wo man hier eine Sperre für die Interview-Aussage tätigen muss? Ich meine, der Mann wird eh nicht für Frankreich spielen.
Ja, ich also, sag mal so, das ist für alles von der, meiner Meinung nach, alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das kann man äußern, Äußerungen treffen, die unpassend sind. Ja, die auch übertrieben sind, wie so ein bisschen so ein Assi, der an der Bar hängt, oh, ich schicke das Arschloch hier, der Trainer da. Das kann man sich natürlich sparen im Interview mit Rugby Ramo oder wem auch immer. Ist das aber schlimm, muss man jetzt dafür auf Lebenszeit sperren. Also da gibt es ganz andere, die mir da einfallen würden.
Ja. Ja, ich meine, dass er sich entschuldigen muss, natürlich. Hat er ja auch getan. Würde er ja auch nochmal in Person tun, betont er ja. Soll er, muss er, natürlich, keine Frage. Aber ich, also vor allem auch, dass der Verein ihn aus dem Kader nimmt, bevor überhaupt irgendwie eine Vorladung kommt, finde ich auch schwach von Seiten des Vereins, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wenn man auch sagen muss, man zumal ist von diesen Disziplinarkommissionen, da dachte ich ja auch schon mal, dass man so ein bisschen in Gottes Hand, man kann da auch theoretisch einen Anwalt nehmen, der bringt nur nichts. Also Da kann nichts machen. Du
Aber
hast es ja auch nicht
das Ding
mit
ist
Richtern zu
ja.
tun. Das sind ja einfach Abgesandte des Vereins, also ehemalige Spieler, die die Regeln halt so auslegen, wie sie wollen eigentlich. Das muss man einfach so sagen. Das ist relativ. Also bestes Beispiel ist es irgendwie jetzt Lorenzo aus Ex hat 5 Wochen Sperre für eine rote Karte bekommen und unser Prop hat 9 für eine rote Karte bekommen. Das war eigentlich, wenn man sich die Videos anguckt, könnte man sagen, es ist ja eigentlich ein ähnliches Vergehen. Aber das ist also einfach. Deswegen einfach keine rote Karte bekommen, keinen Unsinn bauen, dann muss man auch nicht für diese Kommission.
Ja, aber das Ding ist ja, dass wir hier über Sachen reden. Also, du hast natürlich vollkommen recht. Also, es ist kein Gericht oder irgendwas in die Richtung, aber diese Vorfälle liegen ja nur schon Wochen zurück. Und dann irgendwo 3 Wochen, als Club 3 Wochen, nachdem die Aussage getätigt wurde, zu sagen: Oh, ja, das geht ja nun gar nicht und wir lassen dich jetzt erstmal nicht spielen. So, ja, Na ja, wie
Aber
dem
gute
auch sei.
Überleitung, wenn du schon bei nicht spielen bist. Da kannst du mich nämlich mal aufklären. Grenoble wird zumindest nicht trainiert. Grundtrainer wurde entlassen, also der Dreiviertelcoach, der Backscoach, Nicolas Nadu. Ich weiß aber noch nicht warum. Also, das musst du mir jetzt erklären, Marc. Ich habe es irgendwie. Ich weiß nur, dass der Präsident gesagt hat, wir haben den entlassen und dass die Spieler streiken oder ob die nicht streiken, ist vollkommen egal. Das ist so, was ich noch mitbekommen habe.
Also die Details sind mir ehrlicherweise sind nicht zu mir durchgedrungen, was er tatsächlich gesagt haben soll. Aber im Grunde genommen dreht sich es um eine Szene des letzt freitaglichen Spiels zwischen Brive und Grenoble, wo der Title Prop von Grenoble, Johannes Jonker, mit einer offenen Wunde, also Blut vom Feld genommen wurde. Grenoble hat die Viertelstunde, die sie haben, um die Blutung zu stillen und ihn dann wieder einzuwechseln. Na gut, verstreichen lassen ist eine komische Formulierung, aber haben es nicht geschafft, ihn innerhalb dieser Viertelstunde wieder aufs Feld zu kriegen. Nicolas Naldo soll daraufhin nach Aussagen, nach Beschwerde des Medical Match of, also des Spielarztes, also in der Theorie ist es ja immer ein lokaler, in der Theorie neutraler Arzt, der bei diesen Spielen eingesetzt ist. Da kannst du mich gerne korrigieren, wenn es nicht ganz richtig
Also,
ist.
soweit ich weiß, ist es in der Top 14 so, es gibt immer einen vom Verein und es gibt einen Arzt von der Liga.
Ja.
Die sich dann auch, das sind die, die mit dem Tablet sitzen und immer gucken, wer hat eine Head Concussion. Soweit ich ja weiß, gibt es das in der Pro Liga nicht aus Kostengründen. Du musst ja immer einen Arzt am Wochenende also bestellen, bezahlen und ich glaube, es ist aus Kostengründen, wollten die es in der Pro Liga, haben es dann aber sich gedacht, ach. Die Gesundheit der Spieler ist zwar wichtig, aber für die Zweitliga-Profis ist sie doch nicht so wichtig. Da gibt es keinen zweiten Arzt.
In jedem Fall diesen Arzt hat er anscheinend massiv verbal angegangen und dabei die ein oder andere Grenze überschritten. Der Arzt hat Beschwerde beim Verband eingereicht und der Präsident von Grenoble hat gesagt: Naja, brauchen wir den denn wirklich? Kommen wir der ganzen Sache doch zuvor? Also, man muss natürlich sagen, er ist zum aktuellen Zeitpunkt ist er noch nicht entlassen. Er ist suspendiert. Es gibt am
Welche Formulierung wurde denn
Donnerstag,
gewählt?
Freitag.
Mise en pied? Oder was haben Sie genau gewählt?
Nee, sie haben heute nochmal in der Pressemitteilung nochmal klargestellt, er ist nicht entlassen, er ist suspendiert bis zu einem klärenden Gespräch, das am Donnerstag oder Freitag stattfinden soll. Und dort kann er dann innerhalb von 48 Stunden, soll er innerhalb von 48 Stunden, soll er eine Entscheidung fallen, ob er denn nun entlassen wird oder nicht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist er noch nicht entlassen, nur suspendiert und es geht wohl einzig und allein um diesen Vorfall vom vergangenen Spieltag.
Also ich finde es erstmal
Jetzt.
cool, dass sich die Spieler für ihren Trainer einsetzen, muss man ehrlich sagen. Das ist ja eigentlich
Ja.
schon was Cooles und ich sag mal so, es ist, denke ich, ja, nicht gut, wenn man sich im Ton vergreift. Was man natürlich auch nicht genau, was da passiert ist, aber ich denke, so im Eifer des Gefechts ein Spiel mit 3 Punkten, dann einen wichtigen Prop nicht zurückzubekommen, das ist. Ja, der dann auch noch nicht wahrscheinlich, also soweit ich das jetzt sehen kann, auch noch der Arzt von Brief halt war, kann ich verstehen. Also warum man ihn da entlassen muss, wüsste ich jetzt nicht. Man könnte auch eine Geldstrafe machen oder eine erzieherische Maßnahme. Da gibt es ja wahrscheinlich andere Dinge, als jemanden dann zu entlassen. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich weiß es nicht. Es kommt für mich wirklich sehr stark darauf an, was er gesagt hat. Ich glaube, es gibt schon Dinge, die man sagen kann, die entlassungswürdig sind. Ob die gesagt wurden,
Wir
weiß
wissen
ich
es nicht.
nicht. Das ist tatsächlich nicht bis zu mir durchgedrungen. Davon hängt es für mich irgendwie stark ab.
Was wir halt auf jeden Fall wissen, ist auf jeden Fall die Spieler. Er sagen, ohne unseren Trainer geht's nicht und wir verweigern das kollektive Training. Das heißt, dass diesen Freitag spielen sie gegen Aix-en-Provence. Das wird dann, mal gucken, ich würde fast behaupten, dass sie das Spiel mit 30, 40 Punkten gewinnen werden. Weil jetzt musst du halt auch abliefern als Spieler. Jetzt hast du ja gesagt, wir trainieren hier nicht oder wir trainieren irgendwie nur, so treffen uns auf der Wiese alle zusammen, aber das ist natürlich schon gut Drama jetzt, ne? Also.
Ich bin echt gespannt, weil Aix-en-Provence sind auch nicht grandios in Form, haben am Wochenende hoch gewonnen, kommen wir später noch zu, aber auch nicht mega gut. Ich bin echt gespannt. Ich meine, auf der anderen Seite, Grenoble ist ein Verein, bei dem Spielerstreiks in sehr, sehr guter Tradition sind. Es müsste jetzt der vierte Spielerstreik sein der letzten 15 Jahre. Die haben eine gewisse Routine. Spielerstreiks haben mittlerweile fast so viel Tradition wie verlorene Finalspiele.
Auch vier in den letzten
Meistens.
15 Jahren. Naja, das ist eigentlich schon krass, dass Spieler streiken, weil man kennt, ich kenne es eigentlich gar nicht. Also ich mache das jetzt ja auch schon so ein bisschen. Man hört dann immer irgendwie aus anderen Teams, dass dann dass alle Spieler gemeinsam zum Präsidenten gehen und dann die Trainerentlassung fordern und solche Geschichten. Aber so persönlich ist mir das wirklich noch nie untergekommen. Also wie gesagt, es gab ja einmal die Debatte, ob wir an Weihnachten alle streiken, weil wir dann nicht spielen wollen. Aber ja, das war ja, hat ja alles, also das war ja alles eine Debatte, die kannst du ja eigentlich mal sofort in die Tonne kloppen sollen.
Ich glaube, ich habe es zweimal mitgekriegt. Und es ist beide Male für die betroffenen Spieler nicht gut ausgegangen. Was jetzt niemand davon abhalten sollte, für eine Sache einzustehen, die er oder sie gut findet oder wichtig findet. Aber meine Erfahrung mit dem Thema ist nicht positiv.
Ja,
Sagen wir es
man
so.
muss halt immer wissen, in diesem Geschäft treffen einfach Männer Entscheidungen. So einfach ist es. Und du lebst und stirbst hier mit dem Daumen wie im alten Rom. So einfach ist es.
Ein Unternehmen, wie es ein Rugby-Verein ist, ist nun mal keine Demokratie. Das ist halt leider, wie es ist. Aber gut. Dass es keine Demokratie ist, wissen mittlerweile auch die Fans von Perpignan. Denn dort haben die Fans mal wieder festgestellt, dass sie auf dem Feld nicht eingreifen dürfen. War ich ja kurios, wenn man die Auflistung der einzelne Details der Strafe sieht eigentlich relativ wild ist, wie wenig das ins Gewicht gefallen ist. Zur Erinnerung, es gab beim Spiel gegen Racing, ist ein Fan aufs Feld gerannt und wollte sich an der Rangelei beteiligen. Unter anderem wurden dann auch Bierbecher geworfen. Die Strafe relativ mild. Relativ 50.000 Euro Strafe. Kennt Perpignan aus den letzten Jahren. Hatten sie diese Summe schon immer mal wieder. Und dazu ein Spiel Stadionsperre und eins auf Bewährung. Nachdem sie ja noch aus dem Finale vom letzten Jahr, also von der letzten Saison, ja schon ein Spiel Stadionsperre auf Bewährung hatten, finde ich das eigentlich recht gemäßigt als Urteil.
Ja, wie gesagt, man kann auch nicht alle bestrafen für einen Idioten oder zwei Idioten. Muss man auch nicht übertreiben. Muss halt diese Leute einfach mit Stadionverbot versehen und dann die restlichen Leute da einfach ihren Samstagabend oder Samstagmittag oder Sonntagabend genießen lassen. Also von daher finde ich das schon in Ordnung. Ich meine, die Vereine sind ja auch auf die Kohle angewiesen durch Ticketverkäufe oder durch Bier, was da getrunken wird. Auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht zu viel trinken sollte, wie wir am letzten Wochenende gesehen haben.
Nicht zu viel trinken ist für Rugby-Spieler manchmal ein Problem. Nee, die Überleitung wird nichts, glaube ich. Aber so oder
Hätte zu
so.
Super Sevens gepasst. Viel trinken, viel getrunken wird auch bei den
Ja,
Super Sevens. Aber ja, zur nächsten News passt
Es
sie nicht.
stimmt. Nee, nicht ganz.
Versuch's nochmal.
Wie die zu viel Alkohol ist schlecht für die Gesundheit und auf die Gesundheit von Rugby-Spielern achtet World Rugby jetzt auch.
Nicht schlecht.
Vielleicht. Besser als der vorherige Versuch. Sie haben in den Regeln festgelegt, dass Spieler nur noch 30 Spiele Maximum pro Saison spielen dürfen und dazu nicht mehr als 6 Spieler am Stück. Dazu wurden die Ruhezeiten auch nochmal präzisiert. Prinzipiell eine gute Sache. Auf der anderen Seite finde ich, ich finde, es ist echt schwierig. 30 Spiele ist nicht so wenig oder schon eine ganze Menge.
Es ist ultra viel. Diese Regel, ich habe das Gefühl, es gibt es nur für die Franzosen. Weil welcher irische Nationalspieler macht denn 30 Spiele in der Saison? So. Also ich habe mir jetzt auch mal aufgerufen, wie viele Spiele Johnny Sexton gemacht hat. Und der hat einfach 23, 24 hat er 5 Spiele gemacht, World Cup. Dann hat er in der Saison danach 22, 23 10 Spiele gemacht. 21, 22 hat er dann 20 gemacht. Dann 20, 21 wieder nur 12. 19, 20 hat er wieder nur 17 gemacht. 18, 19 hat er dann wieder nur 19 gemacht. Das heißt, dass eigentlich in allen anderen Nationen machst du höchstens 20 Spiele. Allerhöchstens. Und es ist halt nur bei den Franzosen so, dass sie halt 30, 32 Spiele machen. Also es ist ja auch bei den Südafrikanern, das ist ja komplett ausgeschlossen. Oder auch bei den Engländern. Also das ist ja, keine Ahnung.
Ja, vielleicht gehe ich da zu sehr mit einer, in Anführungszeichen, Fußballperspektive dran, aber 30 Spiele und darf, wenn du jetzt davon noch schon mal Six Nations und November Internationals runterziehst, dann bist du noch bei 20. Dann lass mal drei,
Sorry, ich muss mich korrigieren.
potenziell
Ich muss
drei.
mich korrigieren, weil ich will keine Fake News verbreiten. Durch die Lions Tour hat natürlich der ein oder andere auch 30 gemacht, halt, ne? Muss man auch
Ja.
sagen. Und Testmatches und so.
Aber nur überleg mal einen Topspieler, wo du sagst, der muss in den wichtigen Spielen auf dem Feld stehen. Redest du von potenziell 10 Länderspielen im Jahr? Wenn er im Sommer spielt, was bei den Franzosen ja tendenziell unwahrscheinlich ist, mehr. Aber lassen wir mal, sagen wir mal, 10 Länderspiele. Dann potenziell 3 Playoff-Spiele in der Top 14. 3 Playoff-Spiele im Champions Cup, wenn es gut läuft. 4. Das heißt, er spielt noch was? 5 Ligaspiele?
Ja, kommt drauf an, wie viel er auch
5
verletzt ist,
Champions
ne?
Cup-Spiele? Ja, gut, das ist natürlich immer ein anderer Faktor, aber die Befürchtung, dass die Top-Spieler nicht mehr für ihre Vereine auf dem Feld stehen oder nicht mehr viel für ihre Vereine auf dem Feld stehen, schwierig.
Ja, glaube ich
Auf der
nicht.
anderen Seite
Also,
wird der
man kann sich
Kalender
das
mit
mal.
mehr.
Sag mir mal einen Spieler, von dem du Angst hättest, dass er nicht mehr für seinen Verein auf dem Feld steht. Gucken wir mal Ramos.
Ja, Ramos, ein Antoine Dupont, gut. Ist immer so die Frage, und Toulouse hat jetzt im letzten Jahr sowieso nochmal deutlich mehr rotiert.
Sag mal so, Ramos hat zum Beispiel in der letzten Saison hat er 28 Spiele gemacht. Und die davor hat er 32 gemacht. Ne? Frage ich mich auch, wie das dann ist. Dann hat dann ein Spieler 28, will dann das Halbfinale, dann sagen wir es dann, oder ist das 30. Spiel dann das Halbfinale und dann kommt er das Finale und dann darf er nicht mehr spielen. Ich glaube auch nur, dass es nur Empfehlungen sind. Ich glaube gar nicht, ob das eine Regel ist. Ich glaube, es ist einfach nur eine Empfehlung von World Rugby und das müssen die Verbände übernehmen. Das glaube ich, habe ich so, so habe ich das verstanden.
Das ist möglich. Das ist möglich. Ja, am Ende des Tages, ich meine, es ist immer schwierig, gegen die Gesundheit von Spielern zu argumentieren. Da ist man in jedem Fall auf der falschen Seite der Geschichte. Aber, ja, ich weiß nicht. Für mich fühlt es sich halt immer so ein bisschen an. Gut, ich finde, wir haben sowieso zu viele Länderspiele. Aber,
Immer die gleichen vor allen Dingen.
ja. Ich meine, es ist,
Ich
ja,
guck, sorry,
wenn
aber
du.
ich guck gerade die Karriere von Thomas Ramos und mir fällt auf, dass der Mann einfach noch nie verletzt war. Also es gibt keine Saison, wo er nicht mindestens 25 Spiele gemacht hat. Das ist geisteskrank. Der war einfach noch nie verletzt, der Mann. Also das ist nicht, dass ich jetzt hier jinxe und im nächsten Spiel, ne? Aber das ist schon krass. Das hätte ich auch gerne. Das hätte ich auch gerne, so einen Körper. Meine Fresse.
Ja. Ja, schon. Aber mal schauen, wie das tatsächlich in der Praxis denn wird. Nö, alles gut. Mal schauen, wie das in der Praxis wird. Das Gleiche geht auch, wir haben es gerade, du hast gerade schon angesprochen, Super Sevens werden gleichzeitig verlängert und verkürzt. Ich glaube, in Summe sind es trotzdem noch mehr Turniertage, die übrig bleiben. Oder zumindest vor Saisonbeginn aus 3 Turnieren werden 2. Aber die 2 Turniere sind dafür jeweils 2 Tage lang mit Gruppenphase und Playoffs. Und bei beiden Vorsaisonturnieren sind jetzt auch die Frauen dabei und nicht mehr nur bei dem einen. Etwas überraschend. Wir sind, glaube ich, beide davon ausgegangen, dass die Super Sevens abgesägt werden.
Ja, zumindest verkleinert werden, hätte ich gedacht.
Ja. Kann man auch nicht behaupten, dass das passiert ist.
Von daher, wir haben uns getäuscht, wie man sagt. Wir haben uns getäuscht. Wir wurden hinter das Licht geführt. Ist ja, das ist so ein letztes Aufbäumen, bevor man sich ergibt. Weißt du, was ich meine? Der Volkssturm des französischen Senior-Rugbys.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite haben sie es ja schon bis zu den nächsten Olympischen Spielen verlängert.
Fair.
Das ist jetzt auch nicht kein so kurzer Zeitraum. Naja, 3 Jahre. Mal schauen.
Ich höre raus, du wirst nicht hingehen. Du wirst,
das kommt drauf an, wo sie spielen.
Du wirst es nicht live anschauen.
Es kommt sehr darauf an, wo sie spielen. Wenn sie in einem Stadion spielen, wo normalerweise nicht viel Rugby geguckt wird, würde ich hinfahren. Also wenn sie jetzt, sagen wir mal, in Straßburg spielen, in, keine Ahnung, Nantes, in, weiß ich, was gibt es in einem kleinen Orden? In Dijon.
Bourges. Oder in Bonn. Ja.
An Orten halt, wo sie normalerweise, ne, das Limoges sein. Oder halt in Orten, wo normalerweise kein regulärer Rugby-Liga-Betrieb auf einem professionellen Niveau stattfindet. Dann würde ich sagen, ja, das ist mal spannend. Das ist ein Grund, da hinzufahren. Das ist eine Ausrede, da hinzufahren und Rugby zu gucken, statt ein bisschen zu gucken. Aber ich denke mir halt, wenn du es in Agen machst, in Mont-de-Marsan, in, was weiß ich,
Dax.
Po, ja, wo du denkst, ey, da fahre ich doch lieber zu einem Pro D2-Spiel hin oder zu einem Top-14-Spiel, da muss ich nicht, da sind die Super Sevens nicht unbedingt eine Ausrede für mich, zu sagen, ja, cool, da fahre ich hin, das ist toll. Ne?
Verstehe ich.
Da warte ich doch lieber den Monat.
Fair.
Aber mal schauen, die Orte sind noch nicht bekannt gegeben. Warten wir mal ab. Was bekannt gegeben wurde, die Nominierten für die Nuit de Rugby, die alljährlichen Oscars des französischen Rugby. Wurdest aber trotzdem nicht nominiert, glaube ich.
Eingeladen. Ich wurde eingeladen, aber mit meinem Knie habe ich gesagt, nein.
Ja. Ist aber tatsächlich eine überraschend spannende Veranstaltung. Im Olympia von Paris. Ja, meine, wir können hier nicht alle, zu allen Kategorien können wir, glaube ich, nichts sagen. Also wie das soziale Engagement von den Rugby-Vereinen zu bewerten ist, ist schwer zu sagen. 3 Aktionen wurden rausgesucht, Racing, Toulouse, Perpignan. Am Ende sind alle Gewinner. Ne?
Dabei sein ist alles. Aber vielleicht können wir mindestens sagen, wer ist denn für dich der beste Spieler in der Pro D2? Nominiert sind Adrien Lapec, Provence Rugby, Gabin Loire, Béziers und jetzt Lou und Jérôme Boswell, die Nummer 10 von Montauban.
Ich habe mich, glaube ich, im Saisonrückblick habe ich mich, glaube ich, auf Gabin Loire festgelegt. Und ich glaube, dabei würde ich auch relativ bleiben. Ich glaube, das war schon so ein bisschen Konsensus. Der Konsenskandidat, ich glaube, da können wir schon bei bleiben.
Hier ist Einigkeit.
Ich finde so tatsächlich, das, was ich tatsächlich spannend finde, weil ich finde, weil mir da mein Favoritenkandidat tatsächlich fast fehlt, bester Trainerstab der Pro D2. Nominiert sind Colomier, Grenoble, Montauban. Für mich fehlt zwei Angoulême.
Für mich Nevers.
Ja, das ist fair. Meine von den Nominierten würde ich sagen, ist Montauban, aber
ja,
Swayungulem fehlt mir irgendwie. Ja, auch. Montauban sind
Wobei
schon.
Colomiers halt auch krass ist, ne? Aber ich glaube, es wird natürlich
Ja.
Montauban, weil die haben ja, ich meine, letztes Jahr noch gegen Abstieg dann den Trainer aus Rouen geholt, der abgestiegen ist, also einen Abstiegstrainer geholt, nur um dann mit dem Abstiegstrainer aufzusteigen. Das ist aber auch, das ist schon auch mal hart eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen.
Es ist schon, das kannst du nicht toppen. Und Colomiers sind, dass Colomiers ein gutes Team haben, also das ist ja kein Geheimnis. Irgendwo unterschätzt man Colomiers ein bisschen. Oder man wird ihnen nicht ganz gerecht, weil sie ja schon seit Jahren über ihren Möglichkeiten spielen. Aber sie sind halt seit Jahren gut und Montauban kommen aus oder haben die deutlich be bessere Geschichte zu erzählen.
Ja, also ich lege mich fest, das Ding wird Montauban holen. Ne? Genauso wie in der
Das
Top
denke ich
14
auch.
Toulouse das Ding holen wird, so wie jedes Jahr.
Ja.
Oder? Also nur mit jetzt in
Finde
Bayonne,
ich.
Toulouse und Bordeaux. Aber ja, ich zeige jetzt mal wieder Toulouse.
Gehe ich auch stark von aus. Ja, doch. Es ist einfach von auszugehen.
Machen wir weiter mit dem besten Spieler?
Ja.
Vielleicht bester Spieler
Bester
der Top
Spieler der Top
14, oder?
14. Ja.
Also Jack Willis,
Nominiert.
Cyrilli Makala und Thomas Ramos. Und für mich Thomas Ramos. 100. Oder. Wir sind heute uns sehr einig. Also es geht ratzfatz.
Weil Jack Willis hat eine krasse Saison gespielt, aber Thomas Ramos halt,
Thomas Ramos, ne?
der ist, ja, also der hat halt, Jack Willis ist eine der besten dritte Reihe Stürmer der Welt, keine Frage, aber Thomas Ramos ist vielseitiger. Der hat in der letzten Saison hat er in Spielen nicht immer, also nicht durchgespielt, er hat meistens auf der 15 gestartet, aber er hat viel 10 gespielt, er hat zwischenzeitlich am Flügel gespielt, er hat zwischenzeitlich in den Centern gespielt.
Nie
Er ist
verletzt.
einfach viel deutlich nie ver er ist so vielseitig als Spieler. Du kannst dich, egal wo ihn einsetzt, kannst du dich auf ihn verlassen. Ich glaube, den Mann könntest du als Hakler einsetzen, der wird liefern. Als Prop vielleicht nicht, aber ja, also für mich ist, also
Ja.
mit Thomas Ramos bist.
Alles gesagt.
Ja.
Das ist einfach alles, ja, ist einfach alles, alles gesagt,
Alles
was man
drin.
sagen kann. Also, sonst
Ja,
gibt es noch
es ist.
irgendwas, vielleicht die Revelation de la Saison, also der Spieler, der, ja, die, wie sagt man denn, die größte Überraschung, ne? So
Ja.
mäßig. Nominiert sind Fabian Brobeuf, ich persönlich weiß gar nicht, wer das ist, aus Pau, Gaëtan in Toulon, Hugo Sen in Stade d'Auvergne und jetzt in Racing und für mich ist er Hugo Sen.
Schwierig. Oh, ich finde, das ist eine Sache, die ich wirklich schwierig finde. Probary hat es letzte Saison zwischenzeitlich geschafft. So, also müsste auch ein Flügelspieler sein, aber Hintermannschaft in jedem Fall. Und war zwischenzeitlich, hatte Atisogbe quasi abgelöst als die Sensation in Pro. Gael Drillon ist irgendwie mit Recency Bias. Er hat jetzt halt in den letzten zwei, drei Spielen halt ein paar krasse Versuche gelegt. Aber letzte Saison, ich glaube, das, was bei Hugo Seun einfach viel mehr reinspielt, ist, dass er im Gegensatz zu den anderen beiden bei keinem guten Team war.
Ey, nichts gegen
Und
Aurillac hier.
naja, es
Sonst
ist ja. Ist
streiken
ja
uns
nicht.
ja auch die Zuhörenden, die Aurillac-Fans sind, die streiken dann, wenn wir bestreikt.
Alle beide, ja?
Alle beide, ja.
Ich meine, Aurillac, das muss man zumindest vielleicht einmal am Rande erwähnen. In der letzten Saison haben die Fans noch gestreikt. Da waren sie sehr, sehr unglücklich damit, wie das Stadionerlebnis in Aurillac ist. Sagt, wir gehen nicht mehr ins Stadion, ob sie gewinnen oder verlieren. Dieses Jahr hatten sie jetzt schon zweimal mehr als 3000 Zuschauer, was für Aurillac fast Woodstock ist. Kannst du nicht sagen. Aber ja, ich meine, er hat eben halt mit einem kämpfenden Team, das nicht, oder als Zehner zu glänzen bei einem Team, das nicht unbedingt immer die Sturmhoheit hat, ist keine einfache Leistung und er hat es trotzdem regelmäßig getan. Und ich glaube, wenn man diesen Maßstab irgendwie ansetzt, dann muss es eigentlich eher sein.
Absolut. Also. Also.
Ja.
Wir sind uns wieder einig. Wir sind uns wieder einig in diesem Podcast. Wie eh und je. Wollen wir schon zu Top
Einig
14 kommen?
sind
Oder
ja.
gibt es noch was?
Ja. Da sind sich die Pariser Vereine einig, dass man Bordeaux nicht mehr gewinnen lässt.
Auch bitter, dass sie zweimal nach
28.
Paris fahren mussten, ne? Das ist schon hart.
Ja. Gott, ja. Aber ja, eindeutiger Sieg, 28-7. Und dazu zwei nicht gegebene Versuche für Stade Français in der ersten Halbzeit. Das war schon eine klare Nummer, würde ich sagen.
Klare Nummer, aber viel interessanter,
Überraschend klare
was ist mit
Nummer.
Bordeaux los? Also haben wir nochmal personalmäßig aufgerüstet, sind eigentlich ein beeindruckendes Team, aber irgendwie, ja, ist da vielleicht der
Ja,
Erfolgshunger schon weg, nachdem man den Champions Cup geholt hat?
das glaube ich nicht. Ich glaube, also ich habe den Eindruck, es fehlt an Schlüsselpositionen. Also gerade neun ist, also es soll kann keine große Ausrede sein. Aber auf der neun bist du ja mittlerweile bei der vierten Wahl. Du hast, Maxime Lucu hat sich ja in der Vorbereitung verletzt und dann war ja schon, wo du dachtest, oh ja, ist dünn. Jetzt haben sie nur noch Martin Pagerello, der auf der Bank war, aber auch nicht wirklich fit, auch angeschlagen gespielt hat. Aber ja, es ist wirklich. Ansonsten war es kein schlechtes Team. Also das war schon eigentlich sehr nah an der Bestbesetzung dran.
Absolut. Also Bordeaux hat er versucht zu gewinnen. In Paris, ne?
Es ist schon bei einem sehr traurigen Versuch geblieben. Ja, also ich kann Erfolgshunger kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gegen ein Stade, ich finde es bei beiden Pariser Vereinen, beziehungsweise ja, Racing sind kein Pariser Verein, ich weiß, aber beide haben abgespeckt, was das Budget angeht. Haben die Kader ein bisschen ausgedünnt. Wobei Racing sich trotzdem gut verstärkt hat, aber in der Summe. Und bei beiden läuft es deutlich, deutlich besser als im letzten Jahr.
Ist halt ein Teamsport, ne?
Ja.
Das
Es,
zählt manchmal mehr
aber
als große Namen.
vielleicht ist. Ich frage mich, ob es halt einfach wirklich eine Formfrage ist. Ob die letzte Saison ein bisschen zu lang war für Bordeaux und die Vorbereitung ein bisschen zu hart. Aber weiß ich nicht. Es ist halt auch so ein bisschen schwer von Woche zu Woche. Ich meine, in der einen Woche hast du dieses Nichtspiel gegen Montauban, was du mit 70 Punkten gewinnst oder über 70 Punkten gewinnst. Und dann hast du die Woche drauf einen tatsächlichen Gegner. Bei Montauban, jetzt darf man auch nicht komplett abschreiben. Nicht mehr Tabellenletzter. Aber, ja, keine Ahnung.
Ja, ich meine, ähnlich ging es ja auch, sag ich mal, Po 40 zu 15 gegen Lyon gewonnen. Toulouse nach dieser Niederlage, ja, hatte der Castro ein bisschen Pech, denn die haben dann also die ganze Wut abbekommen. Fast 60 Punkte, 59 zu 12. Und ansonsten hat eben noch La Rochelle 31 zu 8 gewonnen. Soweit zu den unwichtigen oder uninteressanten Ergebnissen. Viel interessanter, ja, der zweite Pariser Club gewinnt auch zu Hause, Racing. 40 zu 31 gewinnt gegen Clermont. Clermont damit dann ja nur einem Sieg und 5 Punkten, ja, dann relativ weit unten im Klassement. Spielen jetzt dieses Wochenende gegen Montauban, werden also, denke ich, den nächsten Bonuspunkt einfahren. Aber auch da wäre, glaube ich, für die Männer aus der Auvergne mehr drin gewesen.
Also das ist dann schon, also ich meine, 43-31 ist halt auch ein super Rugby-Ergebnis. Ah ja, da wäre mehr drin gewesen. Ich frag mich, also es ist eine. Racing mit wirklich viel Spiellaune, mit viel Bock. Muss man, also vor allem bei den Jungen muss man halt auch sagen, also Hugo Söllen hat sich echt gut eingefunden.
Mit Leo zusammen, Leo Cabo, ne? Der auch jung ist.
Ja. Und die Achse macht wirklich viel, viel Spaß. Das muss man sagen, mit La Rochelle auf der anderen Seite, sowohl Nolan Le Garec als auch David Nindiashvili ist jetzt ein deutlich schwierigerer Saisonstart. Aber Racing scheint echt eine gute Formel gefunden zu haben. Gespannt, wie es weitergeht.
Was man auch erwähnen kann, Racca 100. Versuch gelegt. Das ist damit Rekord auch in Clermont. 100 Versuche. Ja. Wenn ich hier nur einen legen würde, wäre ich schon happy. Ne? Hätte ich. Es war immer noch 99 weniger als der Mann, aber 100, das ist schon eine Ansage. Das ist echt krass.
Ja.
Und ein paar Jährchen hat er vielleicht noch.
Ja, in Clermont ist es aktuell so ein bisschen schwierig, dass jede gute Nachricht von der schlechten gejagt wird. 100 Versuche ist die eine Sache anscheinend, aber wird der Vertrag ja am Ende der Saison, wird zumindest aktuell diskutiert, dass er nicht verlängert wird. Echt gespannt. Wäre schon sehr, sehr spannende Entscheidung.
Dann wären halt alle aus dem Meisterteam weg. Also Etienne Falgu soll auch nicht verlängert werden. Racca wäre weg.
Ja.
Pisciliato wäre weg. Fritz Lee wäre weg. Dann würde er bleibt dann noch übrig. Dann ist ja eigentlich keiner mehr da.
Ja.
Dann wäre der Umbruch vollbracht.
Ja. Ja, zum Besseren oder zum Schlechteren, wer weiß. Aber mal schauen. Baptiste Jonot hat man gehalten. Das auch. Waren die wichtigen Nachrichten. Ja. Mal schauen. Mal schauen. Zwei ja, etwas überspannende Spiele gab's. Zwar das Duell Montauban-Montpellier, wo Montpellier ist tatsächlich nachdem sie Toulouse diesen hohen Auswärtssieg beschert haben, hatten sie die Chance selber auch noch zur Auswärts Punkte zu holen. Ich glaube, gegen Montauban haben wir schon alle damit gerechnet, dass Montpellier einen klaren Sieg holt. Sie haben es auf der anderen Seite sehr, sehr spannend gemacht. Kurz vor Ende die drei Punkte von Jérôme Boswell zum 22-15 und alle dachten, naja, guck mal, das könnte der erste Saisonsieg für Montauban sein. Und dann hat Montpellier aber noch unter den Stangen den Versuch gelegt, der dann natürlich leicht zu erhöhen war. 22-22 unentschieden. Es reicht immerhin, auf den Relegationsplatz vorzurutschen. Aber viel mehr Chancen kannst du dir eigentlich nicht erlauben, zu verpassen, wenn du Montauban bist.
Die Saison wird von hier an nicht leichter. Ich glaube, das zeigt auch, worauf die Saison hinwelt. Also ich bin sehr gespannt auf Montauban-Perpignan. Das ist ein 8-Punkte-Spiel oder ein 10-Punkte-Spiel. Wenn das gewinnt, das ist ja schon fast die Vorentscheidung.
Ja. War es schon bitter, das Perpignan. Es gab vor Beginn der Saison in der Trainerumfrage, haben tatsächlich drei Trainer gesagt, dass Perpignan es in die Playoffs schafft.
Fairerweise, die Saison ist noch sehr jung. Die Saison ist noch sehr jung. Mathematisch kann noch jeder sich qualifizieren. Und wie immer wird sich das um ein, zwei Punkte spielen. Die Qualifikation.
Ja. Und um ein, zwei Punkte ging es auch bei Bayonne-Toulon. Auch dort gab es nach der Sirene noch einen späten Sieger. Nachdem Toulon kurz zuvor mit einem Penalty-Try ausgeglichen hatte, kam dann der große Moment von Joris Segonce, der mit einem Drop-Goal zu diesem 35-32 Sieg oder für diesen 35-32 Sieg sorgen konnte. Spannendes Spiel, am Ende aber ein relativ verdienter Gewinner, würde ich sagen.
Ja, verdient für beide Seiten. Toulon hat ja, ich sag mal, auch einen negativen Bonuspunkt dann mit. Immerhin eine Belohnung dafür, dass sie mitgespielt haben, auch angereist sind, um zu gewinnen. Aber eben in Bayern zu gewinnen, das ist dann halt auch wirklich, da muss schon einiges zusammenkommen, vor allem nochmal in der Top 14, ist nochmal was anderes als im europäischen Wettbewerb. Aber gut, man hat es versucht und ich denke, es geht für beide Teams in Ordnung. Wobei ich denke, Ja, Toulon hat sich dann schon mehr ausgerechnet.
Ja, Bayonne haben, und ich meine, das ist ja eine Kunst, eine Leistung, aber Bayonne schaffen es. Ich meine, das ist ja in dieser Saison jetzt das zweite, dritte Mal, dass sie mit der Sirene den Sieg einfahren. Scheint ja schon eine Kunst zu sein, die sie gemeistert haben. Die knappen Siege. Auch
Last
das muss man
Minute.
können. Muss man können. Kann nicht jeder.
Ja, und stehen damit auch auf dem ja, fünften Platz. Die, wie gesagt, die Tabelle ist sowieso super, super eng. Also, du hast Stade Toulouse, Pau, die im Gleichschritt vorne weggehen, 14 Punkte. Dann hast du Lou mit der 13. Danach hast du ganz viel mit 12, 10, 9, 8, 7, 5, 2, 0. Dementsprechend ist es super eng wie immer. Man kann überhaupt nicht absehen, wie. Ja, wie die Saison läuft. Hast du denn schon eine Idee, wo als erstes der Trainer entlassen wird, Marc? Super schwer noch
Schwer
aktuell,
zu
ne?
sagen. Aktuell ist noch sehr, sehr schwer zu sagen. Aktuell fällt mir mein Tipp wäre immer noch La Rochelle. Aber ja, so richtig einen heißen Kandidaten gibt es noch nicht.
Ja, also weil Papillon wird niemals den Trainer entlassen. Montauban auch nicht. Castres auch nicht. Toulon auch nicht. Clermont hat gerade erst mit dem Trainer verlängert. Ja. Bordeaux hat gerade den Champions Cup gewonnen. Toulon bis ins Halbfinale gekommen. Also das ist. Ja. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne, weil das wäre die hellseherische Fähigkeiten.
Ich glaube, in der Pro Ligue 2 gibt es eher Kandidaten, aber in der Top 14 ist es echt schwer zu sagen.
Ja, und da kommen wir
Ja,
jetzt auch
Top 14
zu.
finde ich echt.
Pro de deux. Da wurde ja schon
einige
ein
sehr
Trainer entlassen, da
eindeutige
wurde ja schon ein
Spiele.
Trainer entlassen, in Grenoble.
Ja,
Nicht der
gut,
Hauptverantwortliche,
ist
aber
nur.
da ist ja schon einer weg.
Allerdings nicht aus. Ich weiß, zählt es auch, wenn es keine sportlichen Gründe sind?
Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es in der Pro Ligue 2 einige Kandidaten gibt, die durchaus in Frage kommen. Aber schauen wir mal. Überraschend gut läuft es für Agen. 21-10. War ja sehr überrascht, wie selbstverständlich das manche Leute oder manche englischsprachigen Kommentatoren die guten Leistungen von Agen sehen. Ja, ein relativ großes Budget. Ja, gut, aber mussten auch ein bisschen nachsitzen bei der Finanzaufsicht. Und das große Budget hat ihnen in den letzten Jahren auch keine Siege gebracht.
Du kannst keine Siege
Aber
kaufen im
mit.
Fußball, außer du bist der Präsident von Marseille, dann geht sowas. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, ja. Gott, ja, Jean, 21-10 gegen Béziers am Ende ein klarer Sieg, geht auch in Ordnung. Béziers haben schon Präsidenten verloren. Ich weiß nicht, ob das dran zählt, aber Andrew Mertens hat sich ja jetzt nach was 2 Monaten als Co-Präsident wieder verabschiedet. Weiß aber nicht, ob das in diese Debatte reinzählt.
Lass uns erstmal die Ergebnisse machen und dann auf die Tabelle schauen, weil in der Pro D wurde ja auch schon ein bisschen mehr gespielt. Ne? Und da gibt es einige
Ja.
Vereine, da läuft es sehr gut, wie zum Beispiel bei uns. Wir haben jetzt den Vereinsrekord geknackt nach dem fünften Spieltag oder ja doch, nach dem fünften Spieltag mit 15 Punkten. Das gab es noch nie und können jetzt am sechsten Spieltag nochmal einen drauflegen. Mit 20 Punkten wäre dann ja, der nächste Vereinsrekord. Und wenn wir 20 Punkte hätten, ne, hätten wir auch, wenn wir schon jetzt auch Tabellenführer. Das ist, denke ich, für eine Wehr ist das schon in Ordnung. Also drei Siege aus fünf Spielen, einmal Grenoble verloren, nur mit ja, 2 Punkten. Das ist, hätte man auch, na gut, hätte Fahrradkette, aber ja, wenn ich nicht in der Wehr unter Vertrag wäre, denke ich, würde man das Spiel auch überspringen, denn man hat das ja zumindest relativ eindeutig gewonnen, so wie ich das einschätze. Ja, 38 zu 27, das ist dann schon so, dass man sagt, das ist, denke ich, ein verdienter Sieg. Ähnliches Ergebnis, aber durchaus interessanter. Und Marc und ich hatten, also ich, ja, Marc und ich hatten da vor dem Podcast-Aufnahme schon mal live drüber geredet, aber ich hatte mir diese Konversation extra aufgehoben, um sie mit euch hier ja, One-Take zu führen. Denn Montemasson verliert zu Hause mit 19 Punkten, ne, 34 gegen Carcassonne. Das war natürlich ein echter Schocker. Carcassonne ja erst aufgestiegen, haben zu Hause in Agen verloren und gleichen das jetzt mit einem Auswärtssieg in Montemasson aus. Verrückt. Was sagst du dazu, Marc? Montemasson, fliegt da der erste Trainer? Ja. Ist es soweit?
Wäre tatsächlich mein Tipp. Ich meine, das, was schockierend ist, ist nicht, dass Carcassonne gewonnen hat. Also schon auch, aber das, was schockierend ist, dass da keine Überraschung dabei war, dass da kein... Und wir sagt, hä, wie kann das denn sein? Es war eigentlich jeder, der das Spiel gesehen hat, war so, ja, klar hat Carcassonne das Spiel gewonnen, und zwar deutlich, na logisch. Wie hätte das denn anders ausgehen sollen? Und dass dieses Team, bei dem im Vorfeld alle gesagt haben, die steigen wieder ab, und bei denen es ehrlich gesagt sportlich auch gar nicht so geil aussieht. Ja, klar, in der vergleichsweise jungen Saison, aber trotzdem. Ein knapper Heimsieg aus und ansonsten alles verloren. Gegen Monemars, nee, ein bisschen mehr Punkte haben sie schon geholt, aber zwei Siege haben sie geholt. Aber Monemasson waren echt grottig bis jetzt dieses Jahr. Und so richtig Grund für Optimismus sehe ich eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo dieser Schock ins System kommen sollte, dass sich da alles rumdreht.
Ja, durch letztes Jahr, ne?
War es ja auch schon eng. Ja, aber sie haben ja gerade, also eigentlich kannst du nur warten, bis Patrice Collazo in Racing fliegt und dann ihn holen.
Aber das ist ja, passiert ja auch nicht. In Racing läuft es ja gut.
Aber so, ansonsten, ich meine, sie haben ja ihren Trainer entlassen. Letzte Saison haben sie es ja auch bis kurz vor knapp irgendwie schleifen lassen. Haben dann drei Spieltage vor Ende den Trainer getauscht. Und haben jetzt eben auch diesen relativ unerfahrenen Trainerstab. Vielleicht kommt da mit Erfahrung noch irgendwie ein Wandel. Vielleicht dauert es auch, bis sich dieses Team findet. Aber bis jetzt ist das schon echt... Also fällt mir irgendwie, also bei den Teams, die da alle unten aktuell, meine Biarritz, Soyons-Goulême, Carcassonne, gut, Carcassonne kann man drüber streiten, aber Soyons-Goulême, Biarritz, da weiß man zumindest, okay, da ist das Potenzial da, um das noch irgendwie rumzudrehen. Im Monomasson sehe ich nicht, wo das herkommen soll.
Ja, auch irgendwie, man hat sich ja den Kader stark verjüngt, muss man fairerweise sagen, auch eigentlich gute Leute eingekauft oder unter Vertrag genommen, aber ja, wie du schon sagst, vielleicht gibt es noch nicht wirklich eine Leadergruppe, die dann irgendwie auch so die Geschehnisse abseits des Platzes in die eigenen Hände nimmt. Wie gesagt, Teamsport, gerade in der Pro D, kommt ja wirklich viel vom Team. Du hast eigentlich in keinem Teamspieler mit einem wirklichen X-Faktor, weil die in der Regel in der Top 14 sind oder nur eine Saison in der Pro D. Dementsprechend ist es einfach das Kollektiv, was viel entscheidet, und das ja, scheint vielleicht noch nicht wirklich so da zu sein. Oder ich weiß auch nicht, weil eigentlich ist Montemasson, ich meine, tolle Stadion, neuer Kunstrasen, viele Supporter da, so irgendwie. Was heißt, sind da, aber zumindest sind die mit einem Namen, mit einer Historie, Traditionsverein. Da könnte man meinen, dass das nur ein Ausrutscher ist.
Ja, wobei man schon sagen muss, also wo du Zuschauer ansprichst, dass es diese Saison schon sehr auffällig ist. Ja, klar, Stadion war immer zu groß für den Verein, klar. Aber es ist die Saison schon auffällig, wie leer es ist. Also, es gab in dieser Saison schon einen Spieltag, wo in Monemasson weniger Zuschauer waren als in Aurillac. Und Aurillac hat zumindest die Ausrede, dass da niemand wohnt.
Ist halt Aurillac. Ne? Das ist halt ein kleines Dorf. Aber wir haben schon mal drüber geredet. Da fährst du dann erstmal anderthalb Stunden Berg hoch.
Bei Monemasson ist auch keine Metropole, aber. Ah ja.
Liegt ja alles in diesem Raum, Bayonne, Biarritz, Montemasson, Dax, ist alles nur eine Stunde voneinander entfernt. Das heißt, da haben natürlich auch die Lokbegeisterten viele Optionen. Und da überlegen sie sich vielleicht zweimal, ob sie dann nach Montemasson fahren oder ob sie nicht dann doch irgendwie ein Konkurrenzprogramm woanders wahrnehmen.
Ja, es ist schon bitter, wenn man auf die Tabelle guckt und denkt, okay, immerhin, dass wir nächstes Jahr wird die dritte Liga sehr aufgewertet davon, dass das Derby Landais erhalten bleibt. Aber Dax sind immerhin bei 0 Punkten angekommen. Das ist doch schön.
Ja. Das ist unser nächstes Spiel auch, was wir besprechen. Weil Also einfach nur, weil Oldmann auf der 15 durchspielt. Ich meine, geholfen hat es nicht. Sie haben trotzdem 42 zu 15 verloren. Gleiches gilt für Oyonnax und Valence. 55-8, das ist abgehakt. Bisschen interessanter vielleicht dann doch der Einsatz von Erik Marx, der ebenfalls durchgespielt hat und mit Van noch 4 Punkte aus Aurillac entführt hat, haben wir schon angesprochen. Auswärtsspiele in Aurillac sind nie angenehm, aber ja, wann stürzt nicht, wann ja, geht zu ihrer Favoritenrolle, werden sie gerecht, sind auswärts stark, haben ja schon in Briefen unentschieden geholt, in Montemasson nur knapp mit der Sirene verloren und jetzt also auch der erste Auswärtssieg in Aurillac verdient, wie ich finde.
Ja. Haben es dann am Ende ein bisschen schleifen lassen, Aurillac noch ein bisschen rankommen lassen. Aber sie hatten das Spiel schon über weite Strecken echt unter Kontrolle, fand ich.
Da kann man sich auch nicht verübeln, ne? Man muss ja manchmal, ne?
Ja. Ja, ich meine, die Anreise nach Aurillac, sie ist anstrengend.
Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Flieger da hinkommt. Habe ich gerade mal überlegt, aber wo fliegst du denn dann hin? Nach Brief fliegen bringt ja nichts, da musst du ja immer noch eine
Clermont.
Stunde mit dem Bus fahren. Und Aurillac, da mit dem Heli
Clermont
kann man
geht
den
auch.
Flieger auch nicht eintreten. Da muss man schon mit dem Bus runter. Und das aus wann? Wow.
Ja.
Oder?
Ja, also ich meine, du kannst halt höchstens nach, ja, wie, ne, Brive oder Clermont kannst du fahren. Fliegen.
Und Bergerac?
Aber
Ist es da in der Nähe? Nee.
haben die einen Flughafen?
Na klar, jede Stadt hat einen Flughafen. Selbst Nevers hat einen Flughafen.
Ist es ein
Und
Flughafen
Aurillac hat
oder ist
auch einen Flughafen. Da habe ich gerade mal gegoogelt. Sorry. Aeroport Aurillac. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja verrückt. Dass die einen Airport haben. Der sieht aber auch so aus. Also meine Güte, ey. Da kannst du aber.
Ist das ein Flughafen oder ist es eine Graspiste?
Also es gibt nur eine einzige Verbindung nach Paris.
Ja gut, das ergibt Sinn. Nee, das ist ja ein richtiger Flughafen.
Ja,
Das ist eine
es ist ein
richtige
richtiger
Piste.
Flughafen. Es ist ein richtiger Flughafen mit so einem Tower auch. Aber die haben im Jahr 2024 hatten die 25.000 Besuchende. Schon nicht schlecht, oder?
Ja, gut. 25.000, das ist fast die Einwohnerzahl.
Und die
Es
fliegen alle
ist
nach Paris.
halt.
Das ist ja verrückt, oder? Aber lest
Ich
mal,
find's.
im Jahr, also die machen also ungefähr pro Jahr 4 Millionen Euro, verlieren die. Ja, genau. Machen die Defizit.
Ich
Und
find's
der
aber
Staat gleicht
irgendwie
das dann
schön.
aus.
Der Flug ist. Der Flughafen ist eine Startbahn, eine Bar und ein Bododrom. Ich find's irgendwie sehr französisch.
So stellt man sich das doch vor, oder?
Ja. So muss es sein. Ich glaube, die Bar ist sogar größer als das Flughafengebäude. Wenn ich
Siehst
das hier
du?
auf Google Maps irgendwie richtig
Vive la
sehe.
France! Vive la France! So, und jetzt
Also,
gucken wir
die
nämlich
Bar vielleicht
nochmal
nicht, aber das
Aeroport
Bododrom
Nevers
ist viel
nach.
größer.
Wo kann ich aus Nevers fliegen? Siehst du? Aéroport de Nevers Fos-Champlon. Wir haben auch.
Nach London und oh, Paris wäre schon sehr schwierig, glaube ich.
Siehst du, selbst wir haben, wie in Nevers haben wir auch was. Und wenn ich Wikipedia glauben darf, dann ist der Rugbyverein Nevers Pro Deux einer der wichtigsten Kunden. Und das kann ich mir vorstellen. Wann wer fliegt? Du kannst nach Dijon fliegen. In 31 Minuten. Anstatt 3 Stunden mit dem
Das
Zug
stimmt,
zu
aber das ist
fahren.
eine Helikopter, aber das ist eine Helikopterverbindung.
Okay. Mit der Airline, die alle kennen, Air Manna. Und da kann man auch mit der Eastern Airways fliegen. Und mit dem Air Center. Ja, wer kennt sie nicht? Kannst nach Lyon
Na,
fliegen.
die Hubschrauberverbindung gibt's damit die Ärzte aus Dijon nach Nevers kommen.
Okay.
Also zumindest gab es mal eine relativ lange Arte-Doku drüber, wo sie Ärzte auf dem Land in Frankreich und das Beispiel war dann Nevers und ja, also ja, wir können hier Operationen anbieten, weil dreimal die Woche Chirurgen mit dem Hubschrauber aus Dijon eingeflogen werden.
Ja, es sind nur 31 Minuten und du kannst auch aus Nevers nach Southampton fliegen. Aber wisst ihr jetzt nicht, wie diese Verbindung zustande gekommen ist? Aber das erklärt vielleicht, warum so viele Engländer hier zu Besuch sind. Guckt mal einer an. Verrückt, oder? Es ist.
Leute.
Sachen gibt's,
Es
oder?
gibt so
Sachen
viele
gibt's.
Flughäfen.
Sollte man eine Wehr Berlin bitte hier mal einführen. Das wäre doch mal, ne?
Ich finde es aber schon, ich finde es aber halt wirklich krass, wenn du überlegst, also ich meine irgendwie so Großraum südliche Mittelmeerküste. Du hast einen Flughafen in Perpignan, in Béziers, in Carcassonne und dann den großen Montpellier. Und wenn du international wirklich fliegen willst, fährst du nach Barcelona. Gut, Barcelona sind 2,5 Stunden, aber du hast innerhalb von einem einstündigen Fahrtradius hast du die, was, 5 Flughäfen? Und von allen kannst du nach London fliegen.
Ja, das ist ja ein Brief genauso gewesen.
Find's wild. Irgendwie der Bedarf scheint mir irgendwie nicht da zu sein. Aber gut.
Einfach nicht in Frage stellen. Es ist schon genauso gut, so wie es ist. So, jetzt ist aber auch durch hier mit unserer. Wo waren wir stehen geblieben? Ist fertig hier mit. Letztes Jahr, Kracherspiel. Brief 24-21 gewinnt das Topspiel. Das absolute Topspiel der zweiten Liga. Es war nicht wirklich Topspiel, wie ich finde, aber wie fandest du es
Nee.
denn, Marc?
Ja, ich fand es global gesehen ein bisschen mau. Und der einzige Skandal, über den wir am Anfang gesprochen haben, den hast du während der Übertragung nicht mal mitbekommen. Ja, war mau. Grenoble, zwei etwas glückliche Versuche direkt vor und nach der Pause liegen. Und ansonsten war Brive eigentlich das bessere Team. Aber wirklich gut waren sie auch nicht. Ja, also Topspiel wurde dem Namen nicht gerecht. Da war in Brief gegen Wann am ersten Spieltag schon deutlich mehr Druck drin, fand ich. Hat halt auch nicht geholfen, dass das Stadion nicht ausverkauft war.
War nicht ausverkauft.
Nee, 10.000 waren da, also 9.600. Vielleicht was drüber. Aber ja, irgendwie 3.000, 4.000 leere Plätze waren schon. Aber gut, Freitag 21 Uhr. Aber ja, also wurde dem Label nicht ganz gerecht.
Bist enttäuscht, sagst du?
Ich bin zumindest nicht begeistert.
Aber ist okay, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm.
Ja, es gab ja
Hauptsache.
genug Gelegenheiten, am Wochenende begeistert zu sein. National wurde ja zum ersten Mal von Rugbirama übertragen.
Fair.
Da,
Hast du
also
zugeschlagen,
zumindest
oder?
der.
Hast du deine Männer
Natürlich.
unterstützt?
Ich habe drei von 4 Spielen hatte ich auf irgendeinem Bildschirm laufen, was nicht immer ganz einfach war. Aber es hat irgendwie funktioniert. Also dadurch, dass dieses Pro de Deux Spiel, das übertragen wurde, erst um 21 Uhr war, konnte ich davor noch Massy Périgueux gucken, was 31:26 ausgegangen ist. Und am Samstag dann Chambéry-Rennes, was ich dann Gott sei Dank rechtzeitig umswitchen konnte zu Suresnes-Narbonne, was deutlich spannender war. Chambéry hat
16,
29:3
16.
gewonnen. Das war schon. Da war Spannung drin. Es war kein Kracher, aber es
Ja,
war
Feuer auf
Spannung
dem
drin.
Kessel, ne? Wie man so schön sagt.
Ja, es ist irgendwie schwer in Suresnes irgendwie diese Kesselstimmung hinzubekommen. Es ist halt schon ein glorifizierter Sportplatz. Es ist, wie es ist, aber nie anständige Spiele, anständiger Rugby, 16:16, die Kulisse wird der ganzen Sache halt irgendwie nicht ganz gerecht. Das muss man schon sagen.
Es gibt nur eine Tribüne in Suresnes. Und dann gibt es ein Zelt und dann gibt es so eine Tribüne wie in der Buschallee beim RK03. Nicht, dass es schlecht wäre, aber für die dritte Liga vielleicht dann doch etwas,
Ja, wenn man es halt vergleicht irgendwie mit der neuen Arena von Chambéry, wenn man es vergleicht mit Bourg-en-Bresse oder Bourgoin, ist da natürlich schon so, Périgueux, auch eine schöne neue Arena. Ich meine, vielleicht wirkt es besser als das Stadion von Rouen. Ich finde, es wirkt schon ein bisschen runtergekommen. Aber in Fairness, das Spiel hat auch 4 Vereine drin. Ist natürlich auch ganz andere Nutzungsrate. Wo wir gerade dabei sind, 2022 zu Hause gegen Albi verloren, Rouen. Noch nicht ganz die Top-Team-Saison. Oder also noch nicht unbedingt. Sie war ja nur im erweiterten Favoritenkreis, aber auch das gefühlt noch nicht wirklich. Bourgoin überraschend sehr eingebrochen, sind tatsächlich auch aktuell auf dem Abstiegsplatz. haben auswärts verloren in Tarbe 15 zu 8. Marc-en-Barœul hat 3 zu 11 in Bourg-en-Bresse verloren. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch das geheime Favoritenspiel gegen Nizza 16 zu 20 mit doppelter deutscher Beteiligung. Tim Menzel hat gestartet und 74 Minuten gespielt und sein Saisondebüt hat Michael Himmer gegeben, kam in der 60. Minute rein, hat am Ende aber nicht viel gebracht. Trotzdem gegen Nizza, die ja nur als haushohe Favoriten gelten, immerhin Defensivbonus mitgenommen. Das kann man für Nyon eigentlich schon als sehr gute Leistung bezeichnen.
Ja, absolut. Kann man zufrieden als Aufsteiger sein. Ne?
Ja.
Und aus Nizza mit, sag ich mal, wie sagt man, mit geladener Waffe kommt oder vollem Magazin, das ist ja auch nichts Neues. Ist immer noch der Top-Favorit auf den Aufstieg. Christi van der Merwe vor Top 14, also ein Haufen Spieler.
Ja. Sind auch verdienter Tabellenführer. Und ja, immerhin auf dem 8. Platz, kann man nicht meckern. Kann man echt nicht meckern. Ja. Meckern müssen wir leider schon, denn Zeit ist rum.
Stunde Rugby. Eure Stunde französisches Rugby ist vorbei.
Ja, und ansonsten schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram unter bleublancrugbypod oder eine E-Mail an info@bleublancrugby.de. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, alles aus dem französischen Rugby. Aber für heute müssen wir uns leider verabschieden.
Für heute war es das gewesen. In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mache einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.